Liebe Freunde, eine Reisegesellschaft ist im Ausland, obwohl die Zollbestimmungen sehr hart sind, hat natürlich jeder irgendwas eingekauft und jetzt nähert sich die Reisegesellschaft den Zollschranken. In der Gesellschaft befindet sich auch ein Priester, ein Mönch, und der ist ein Kaffeefanatiker und der hat sich also zwei Päckchen Kaffee gekauft. Und vor der Zollgrenze, da klemmt er die sich unter die Arme, eins hier drunter, eins hier, und steckt er dann die Hände so zusammen, wie die Priester eben immer so ihre komische Handhaltung haben. Und nun kommt der Zöllner und stellt die Frage, auch an denen, haben Sie was gekauft? Der ganze Bus ist still, weil jeder weiß, das ist ein Mönch, der darf ja nicht lügen. Und da sagt er, ja, zwei Päckchen Kaffee. Kann ich dir mal sehen? Das geht leider nicht. Die habe ich bereits unter den Armen verteilt. So gut kam der Benjamin damals nicht durch die Zollkontrolle. Benjamin, ein harmloser Unschuldsknabe, der war plötzlich zum schwarzen Schaf erklärt worden. Man hatte zu seinem Schreck in seinem Gepäck den Becher des ägyptischen Ministerpräsidenten gefunden. Der Ben kam zu dem Becher wie der Blinde zur Ohrfeige. Der hatte ihn wirklich nicht geklaut, sondern, das habe ich euch das letzte Mal erzählt, der Präsident selber hatte den Becher ihm in seinem Gepäck untergejubelt. Fakt war, der Becher war in Bens Gepäck. Deshalb sollte er in Ägypten bleiben und sterben. Und den anderen Brüdern erlaubte dieser Mensch und sagte, ihr könnt nach Hause gehen. Goodbye, ihr seid frei. Wiedersehen. Und nun war die Frage, was werden die Brüder jetzt machen? Werden sie dieses Angebot annehmen und abhauen in die Freiheit und ihren Bruder zurücklassen? Oder werden sie sich mit ihrem kleinen Bruder Benjamin, der ja unschuldig war, solidarisch erklären? Sie hatten ja schon mal einen Bruder verlassen, ihr erinnert euch, den Josef. Der hatte ihn nicht gepasst, weil er Träume gehabt hatte. Josef hatte ihm mal einen Traum erzählt, dass seine Brüder vor ihm stehen. Und das hatten sie ihm übel genommen und haben gesagt, was, der will mal den King hier machen, dass wir uns vor ihm verneigen oder so. Und da hatten sie ihn damals in die Sklaverei verkauft. Nach Ägypten abgeschoben. Das war 22 Jahre her. Und sie ahnen nicht, dass der Traum, den der Junge damals gehabt hat, sich jetzt erfüllt hat. Sie ahnen nicht, dass sie vor ihrem Bruder stehen. Sie ahnen nicht, dass Josef die ganze Geschichte eingefädelt hat, um sie jetzt auf eine allerletzte Probe zu stellen. Er will rauskriegen, ob seine Brüder immer noch so brutal und gemein sind wie früher. Ohne Bruderliebe, ohne Vaterliebe. Oder ob sie sich vielleicht geändert haben. Und er sieht sie jetzt gespannt an. Werden sie die angebotene Chance, in die Freiheit abzuhauen, annehmen? Oder werden sie Charakter haben und sagen, wir bleiben und lassen unseren kleinen Bruder hier nicht im Stich? In diesem Moment tritt einer der Brüder vor, der Juda, und sagt, wir sind eigentlich 12 Brüder. Seit aber einer unserer Brüder, als der gestorben ist, seitdem ist unser alter Vater untröstlich. Und der hängt mit seiner ganzen Liebe an dem kleinen Benjamin. Und der wollte uns schon gar nicht hierher lassen. Und der hat gesagt, wenn ihr mir den Benjamin nicht zurückbringt, da bringt ihr mich um, da sterbe ich. Also wir können ohne den Benjamin uns zu Hause einfach nicht blicken lassen. Das würde unser alter Vater nicht überleben. Und deshalb bitte ich dich jetzt, lass den Benjamin frei und ich bleibe freiwillig an seiner Stelle hier. Das ist der Beweis der Sinnesänderung, auf die der Josef gewartet hat. Das ist nicht mehr derselbe Juda, der vor 22 Jahren eiskalt gesagt hat, den Josef, den verkaufen wir. Das ist ein anderer, das ist ein neuer Juda, der seine Freiheit, seine Familie, sein Lebensglück, der sein Leben hingibt, um seinem Vater den Schmerz zu ersparen, um seinem Bruder das Leben und die Freiheit zu retten. Das ist der Juda, aus dessen Geschlecht später dann Jesus geboren wurde, der ja auch am Kreuz sein Leben hingegeben hat zur Erlösung für alle Menschen. Als Juda sein Leben für das Leben Benjamins anbietet, da ist für den Josef die Sache gelaufen. Er kann sich nicht länger beherrschen. Er schmeißt sämtliche Ägypter und Dolmetscher aus dem Saal raus. Und als er mit seinen Brüdern alleine ist, da fängt er hemmungslos an zu heulen. Die Brüder verstehen überhaupt nicht, was das nun wieder bedeuten soll. Aber ihr könnt das vielleicht verstehen, denn ihr wisst ja im Gegensatz zu den Brüdern, ihr wisst ja, wer dieser ägyptische Ministerpräsident ist, nämlich der Josef. Und alles, was seine Brüder ihm angetan hatten, das war ihm ja noch bewusst. Aber alles, was er getan hatte, seine ganze Hoffnung konzentrierte sich darauf, dass die sich ändern. Dass die umkehren, dass die neue Menschen werden. Und wie er jetzt erleben kann, sie sind neu geworden. Da löst sich in ihm die Spannung der letzten Tage und die Freude der letzten Minuten eben und löst sich in Tränen auf. Ich habe schon viele gesehen, die bei den Jugendwochen nach vorne gekommen sind und mit Tränen vorne gestanden haben. Und mir sind schon manchmal selber die Tränen in den Augen gestanden. Vor 14 Tagen war ich zu einer Jugendwoche, wo zwei junge Leute nach vorne kamen, die kenne ich von Geburt an. Wenn solche Menschen, die man ein Leben lang kennt und für die man gebetet hat, wenn die es schaffen, endlich ihr Leben in Gottes Hände zu legen, da packt einen irgendwie die Rührung. Ich finde das gut, wenn ein Mann noch weinen kann. Das gilt zwar heutzutage als unmännlich, aber ich finde, ein Mann, der nicht mehr weinen kann, der ist unmenschlich. Die Menschen, die werden heutzutage immer sentimentaler und gleichzeitig immer roher. Ein echtes, starkes Gefühl, zum Beispiel Mitleid, das wird immer seltener. Wir sehen täglich im Fernsehen die schlimmsten Grausamkeiten, wir hören von den unmöglichsten Unglücken, aber wir sind blind geworden für das Leid. Wir hören von allen möglichen Katastrophen, ohne mit der Wimper zu zucken und sind auf diese Selbstbeherrschung noch stolz. Aber was wir Stolz, Selbstbeherrschung nennen, das ist weiter gar nichts als Gefühllosigkeit, das ist ein seelischer Notstand. Mir graut vor Menschen, die so hart sind, dass sie kein echtes Gefühl mehr zeigen können. Männer, die zu keiner Träne mehr fähig sind, die sind zu allem fähig. Der Josef, das war ein Mann, das war kein weichlicher Macho. Das war ein wirklicher Kerl. Ihr erinnert euch, der hatte der Versuchung widerstanden. Der ist nicht gleich ins Bett gehüpft, weil der eine vor ihm die Augen aufgeklappt hat. Sondern der hatte mannhaft der Versuchung widerstanden. Daraufhin ist er ins Zuchthaus gekommen, das hat er auch durchgestanden. Und wer ein paar Jahre in einem ägyptischen Gefängnis gewesen ist und das überlebt hat, der muss ziemlich starke Nerven haben. Der Josef, der war durch die Schicksalsschläge abgehärtet, aber der war nicht verhärtet. Jetzt heult er Rotz und Wasser und es ist ihm schnuppe, dass man das im ganzen Hause hört und dass die Dienerschaft traubenweise an den Schlüssellöchern hängt und alle gucken, was der Chef da macht und dass seine Brüder ihn fassungslos anstarren. Die begreifen ja immer noch nicht, warum er heult. Und als er sich endlich wieder in der Gewalt hat, da sagt er zu seinen Brüdern, und zwar ohne Dolmetscher, in ihrer eigenen Heimatsprache, da sagt er zu denen, ich bin Josef. Und da verschlägt es denen die Sprache, da prallen die zurück. Die stellen sich an die Wand, bleich wie die Wand, sagen keinen Mucks mehr. Und wie die sich jetzt gegenüberstehen, Josef und seine Brüder, da denken die natürlich, jetzt ist es aus. Jetzt macht er uns fertig. Jetzt kommt die Rache. Und stattdessen sagt Josef, kommt doch näher zu mir. Vorsichtig treten die einen Schritt näher. Josef, erstes Buch Mose steht das, Kapitel 45. Der sagt, tretet doch her zu mir. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Siehst du, denken die Brüder, der weiß es noch ganz genau. Der hat nichts vergessen. Nein, er hat es nicht vergessen. Und er kann es auch nicht verschweigen. Eine Schuld muss offen bei Namen genannt werden. Habt doch keine Angst, ich würde euch etwas tun oder zornig sein, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die denken, wir hören nicht richtig. Der weiß genau, dass wir ihn verkauft haben und der sagt, Gott hat ihn vor uns hergesandt. Und dann sagt er das gleich noch ein zweites Mal, Gott hat mich vor euch hergesagt. Und dann sagt er noch ein drittes Mal, Gott hat mich vor euch hergesandt. Der war das. Das ist die große Erkenntnis, die Josef aus seinem verworrenen Lebensweg als Sklave, Zuchthäusler und Minister gelernt hat. Es war Gott, der ihn geführt hat. Nicht ein blindes Schicksal, nicht die Sterne, nicht ein Zufall, nicht ein Glücksschwein, sondern es war Gott. Gott macht es möglich. Gott macht's gut. Seine Brüder, die ihn damals verkauft haben, die waren weiter nichts als Werkzeuge in Gottes Hand. Und ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen haben die damals geholfen, den Plan Gottes zu erfüllen. Wenn Gott ein Menschenleben in seine Hand nimmt, da kann nichts und niemand ihn wieder aus Gottes Hand rausreißen. Gegen Gott kommt keiner an, auch nicht die vereinigte Bosheit einer ganzen Bruderschaft. Es gibt Leute, die wollen uns Böses tun und die tun uns auch Böses und Gott lässt es zu. Aber Gott dreht das so, dass am Schluss für uns was Gutes dabei rauskommt. Und das ist Josefs große Erkenntnis. Und deshalb sagt er dann am Ende zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Du hast vielleicht Kumpels, die dir deine Freundin austricksen wollen und sie dir nicht gönnen. Du hast vielleicht Kollegen, die dir deinen Job nicht gönnen, die dir Steine in den Weg schmeißen, die dir das Leben zur Hölle machen. Du hast vielleicht Geschwister oder Familienangehörige, oder Hausbewohner, die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um dir das Leben schwer zu machen. Du fühlst dich vielleicht verkannt, ungerecht behandelt, den Machenschaften irgendwelcher Menschen hilflos ausgeliefert. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt für dich, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber ich, Gott, gedachte es gut mit euch zu machen. Als ich in der Schule war, in meiner Klasse, da waren wir drei Jungs, die haben sich damals zum Theologiestudium gemeldet. Zwei von denen flogen durchs Abitur und einer von denen war natürlich ich. Und als ich damals durchs Abitur geflogen wurde, im Fach Gegenwartskunde, weil ich über die Oder-Neiße-Grenze gestolpert bin und irgendwelche falschen Aussagen da gemacht habe, da war für mich natürlich zunächst mal der Ofen aus. Mein Plan, Theologie studieren, Prediger zu werden, der war im Eimer. Das war für mich eine mittlere Katastrophe. Zwei Jahre später begann ich das Theologiestudium an der Universität in Leipzig. Da flog ich dann auch wieder raus, weil ich politisch nicht tragbar war. Da habe ich dann ein Jahr lang auf der Straße gesessen, bin arbeitslos gewesen. Und wo bin ich am Schluss gelandet? Auf der Kanzel. Genau da, wo ich hin wollte und wo Gott mich hinhaben wollte. Ich bin zwar erst drei Jahre später dahin gekommen als meine Studienkollegen, aber die drei Jahre, die zunächst mal wie ein Verlust aussahen, die kann ich hinterher nur als positiv, als Gewinn verbuchen. Ich habe in der Zeit meine Frau kennengelernt. Erstens mal. Ich hatte Zeit, intensiv zu studieren. Als ich arbeitslos war, hatte ich Zeit, mein erstes Buch zu schreiben. Also mir ist die Bosheit meiner Feinde bestens bekommen. In der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 8, 28, da steht, und das ist mein Lieblingsvers, da steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Auch die Gemeinheiten, die sich andere Leute gegen uns ausdenken. Auch die schwersten Schicksalsschläge, auch die Krankheit. Krankheit kommt nicht von Gott. Aber Gott kann aus der Krankheit für uns was Gutes machen. Heute vor einem Jahr, da lag ich in Dresden im Krankenhaus. Da hat doch einer dick hier predigen müssen. Als ich voriges Jahr zweimal hintereinander operiert wurde und 4 Monate ausgeschaltet war, alle Termine absagen musste, da war das für mich natürlich eine Katastrophe. Ich sehe das auch heute noch als eine Katastrophe. Aber ich sehe, wie viel Gutes Gott in dieser Zeit und dadurch für mich getan hat. Ich sage nicht, dass Krankheit was Gutes ist. Ich sage nur, dass Gott für mich was Gutes draus gemacht hat. Und ich möchte diese Monate, wo ich auf der Nase gelegen habe, in meinem Leben nicht vermissen. Das ist eine Zeit gewesen, die für mich kostbar gewesen ist. Und ich bin Gott dafür dankbar. Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Er tut das Böse nicht. Der verhindert es auch nicht. Jedenfalls nicht in jedem Falle. Aber er benutzt es, um daraus was Gutes zu machen. Ich behaupte nicht, dass du dann, wenn du Christ wirst, ein Leben ohne Probleme hast. Und dass dir Gott ein Leben gibt, wo du nur noch Gutes erlebst. Im Gegenteil, in mancher Hinsicht wirst du, wenn du Christ wirst, es schwerer haben. Schwerer, als wenn du ohne Gott leben würdest. Gott hat den Josef reinrasseln lassen. In die Grube, in die Sklaverei, ins Gefängnis. Und auch du wirst den Gemeinheiten und dem Leiden nicht entgehen. Aber wenn du, wie Josef, ein Kind Gottes bist und wenn du Gott liebst, dann gilt auch für dich die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Gott kann aus dem Mist, den du baust und den anderen machen, noch was Gutes machen. Gott kann, wie Luther mal gesagt hat, aus Scheiße Gold machen. Und das hat der Josef erlebt. Als den letzten Dreck hatten ihn seine Brüder weggeschmissen und ihn als Kettensklaven an die Ägypter verkauft. Als den ersten Mann Ägyptens, behängt mit einer großen Goldkette, sehen sie ihn jetzt vor sich stehen. Und der Josef weiß, seine Position verdankt er Gott. Und seine Brüder, die sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Und deshalb gibt's für ihn auch keine Rache und keinen Gedanken an Rache. Sondern er kann seinen Brüdern verzeihen. Der fällt denen um den Hals und nachdem die sich ausgeweint und ausgesprochen und ausgesöhnt haben, da schickt er sie mit einer ganzen Wagenladung voll Geschenken wieder nach Hause zum Vater. Und sagt, bringt auch den Vater mit hierher, ihr könnt dann bei mir hier wohnen. Das ist ja nun nochmal ein schwerer Weg. Denn so schön es ist, dass sie jetzt mit dem Simeon wiederkommen, mit dem Benjamin und mit der Nachricht, dass der Josef lebt, sie müssen ja jetzt dem alten Vater erklären, wieso der Josef lebt. Sie müssen jetzt dem Vater alles beichten. Und das tun sie auch, so schwer das ist. Der Vater, der glaubt ihnen kein einziges Wort. Der sagt, was, 22 Jahre habt ihr mir erzählt, der Josef ist tot und jetzt wollt ihr mir einreden, der lebt und außerdem noch als Ministerpräsident in Ägypten? Ihr spinnt wohl, das sind doch Märchen für Eingesessene von Altersheim oder was, ich hab doch noch keine Alzheimer, ich bin doch noch nicht verblödet. Sein Herz blieb kalt, steht hier in der Bibel. Und erst, als er die Wagenladung voll Geschenke sieht, da beginnt er, seinen Jungs zu glauben. Solange seine Söhne ihm bloß was erzählt haben und er bloß was zu hören bekam, da glaubte er nicht. Aber als er was zu sehen bekam, da fing er an zu glauben. Dein alter Vater und deine ungläubigen Kollegen, die kannst du noch so agitieren mit deinen frommen Sprüchen. Du erzählst denen vielleicht, wie schön und wie wichtig das ist, wenn man Christ ist und wie froh das macht und wie liebevoll. Und dann sehen die deine mucksche Flappe, die du früh drin hast und erleben dein liebloses Verhalten zu Hause und dann glauben die dir nicht. Sei lieb zu deinem alten, unbekehrten Vater. Sei mal aufmerksam zu deinen ungläubigen Arbeitskollegen. Zeig denen mal durch Taten, was Jesus in deinem Leben angerichtet hat. Als der alte Jakob sieht, was für Geschenke der Josef ihm alles mitgeschickt hat, da kommt er endlich aus dem Rumpf. Da wippt er aus seinem Schaukelstuhl und ab geht's nach Ägypten. Ich will ihn sehen. Und dann sieht er ihn. Und Josef sieht seinen Vater. Und dann sinken die sich in die Arme. Und in diesem Moment, da sind 22 Jahre Leid, Kummer, Trennung und Tränen und alles vergessen. Leute, so einem Moment gehen wir entgegen. Wir werden Jesus sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, so steht in der Bibel. Wer weiß, was sich die Leute alles noch ausdenken werden, um dir Jesus auszureden und um dich und Jesus auseinanderzubringen. Ich bitte dich, lass dich durch nichts und niemanden von Jesus abbringen. Denk an den Josef. Den hatten sie mit Gewalt von seinem Vater getrennt, den hatten sie verkauft, verleumdet, eingebuchtet. Dem haben sie eingehämmert, du bist ein Nichts, du bist ein nutzloses Glied der Gesellschaft, du bist ein Stück Dreck. Das hat alles nichts genützt. Der Josef blieb dabei, ich bin ein Kind Gottes, ich bin in der Hand Gottes. Und dem alten Jakob, dem hatten sie eingetrichtert, dein Sohn Josef, der ist seit 2 Jahrzehnten tot, den siehst du nie wieder. Genauso wie sie euch eintrichtern, euer Jesus, der ist seit 2000 Jahren tot, den seht ihr nie wieder. Doch, wir werden ihn sehen, steht in der Bibel. Wir werden ihn sehen, wenn er kommt zu richten, die Lebenden und die Toten. Und du wirst ihn sehen, du wirst vor ihm stehen. Und du wirst es hören, wie er zu den einen sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten, und zu den anderen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Auf diesen Moment läuft überhaupt alles hinaus, die Weltgeschichte und die Geschichte deines Lebens. Alles andere ist zweitrangig, nur eins zählt, dass du dann, wenn Jesus wiederkommt, auf seiner Seite stehst. Und deswegen bitte ich dich, entscheide dich für Jesus. Solange du dazu noch Gelegenheit hast, heute hast du sie. Ob du sie morgen hast, weiß ich ja nicht. Ich bin noch zu einer Jugendwoche gewesen. Die wurde geleitet von dem Jugendwart, war ein junger Kerl, verheiratet, ein Kind, ein strahlender Christ, mit einer brennenden Liebe zu Jesus. Als die Jugendwoche vorbei war, ein paar Tage später, ist er mit seinem Auto durchs Dorf gefahren, zum Bäcker früh Brötchen holen, mit einem anderen Auto zusammengestoßen, frontal Zusammenstoß, aus, Schluss, von einer Sekunde zur anderen. Dieser junge Mann, der Reinhard Berger, der hatte keine Zeit mehr, sich für Gott zu entscheiden. Der Tod traf ihn überraschend wie ein Blitz. Aber er traf ihn nicht unvorbereitet. Der Reinhard Berger, der hatte sich darauf vorbereitet, Gott zu treffen. Das war ein Christ. Der gehörte zum Reich Gottes. Der war in das Reich Gottes unterwegs. Als ich mich damals von dem verabschiedet habe, unter der Elbbrücke in Meißen, da hat er zu mir gesagt, Theo, Christen verabschieden sich nie für immer. Wir sehen uns spätestens im Himmel. Den Reinhard Berger sehe ich auf dieser Erde nicht wieder. Aber wenn ich solche Lieder singe, wie das, was wir vorhin gesungen haben vor der Predigt, viele Freunde sind schon dort, in dem Reich Gottes. Da denke ich an den Reinhard Berger und manche anderen, die jetzt schon gegangen sind. Denn Gottes Reich, das ist mein Ziel. Da bin ich hin unterwegs. Da gehe ich hin und die Frage ist, was ist denn dein Ziel? Wo gehst du hin? Was ist denn mit dir, wenn du stirbst? Wenn ich sterbe, wenn ich heute Abend sterbe oder irgendwann, wenn das mal alles vorbei ist, dann weiß ich, dann steht Jesus da und nimmt mich in seine ausgebreiteten Arme. Und in dem Moment da ist dann alles andere vergessen. Die ganze Schinderei, die Gräber, die Kämpfe, die Beleidigung und die Leiden. Es heißt in der Bibel, und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und wir alle, wir werden mit unseren Augen, wir werden Jesus sehen. Er ist das Licht. Durch den Tod, durch Gericht, führ mich, Herr, zu deinem Licht. Nimm mich, Herr, bei der Hand und führ mich heim. Bevor wir das zusammen singen, wollen wir erst mit Jesus reden.